Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Welche Auswirkungen hätte eine FPÖ-geführte Bundesregierung auf die österreichische Medienlandschaft? Diese Frage stellen wir dem Kommunikationswissenschaftler Jakob Moritz Eberl in einem Gespräch, in dem auch die Rolle der Medien in Bezug auf Wissenschaftsskepsis und die Verbreitung von Verschwörungsmythen thematisiert wird. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Ja, im Rahmen unserer Reihe Schauraum Deutungshoheit, in der wir uns mit Wissenschaftsskepsis und Demokratieverlust beschäftigen, sprechen wir dieses Mal mit dem Kommunikationswissenschaftler Jakob Moritz Eberl von der Universität Wien und fragen nach, welche Rolle die unterschiedlichen Medien, etwa auch die sogenannten sozialen Medien, in Bezug auf den öffentlichen Diskurs über Wissenschaft und Politik spielen. Natürlich beschäftigen wir uns auch vor dem aktuellen Hintergrund der Koalitionsverhandlungen von FPÖ und ÖVP. Derzeit heute Dienstag Nachmittag sind sie weiter im Gang. Beschäftigen wir uns also mit den möglichen Auswirkungen auf bisher bekannt gewordene Vorhaben der FPÖ, die Medien betreffend, und versuchen die Gefahrenlage für die freie Medienlandschaft, für die freie Presse, öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch die Community-Medien wie die freien Radios zu eruieren. Ich begrüße Jakob Moritz Eberl, Kommunikation- und Medienwissenschaftler hier auf der Universität Wien. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Danke, dass Sie gekommen sind.
Wir sprechen über die Rolle der Medien in Bezug auf Wissenschaftsskepsis, auch Wissenschaftsfeindlichkeit, auch Auswirkungen auf demokratische Strukturen. Wir werden auch im zweiten Teil uns natürlich auch anhand der aktuellen politischen Geschehnisse etwas auf das Thema Medienpolitik konzentrieren. Ja, auch hier Forschungsinteresse, Ihr Forschungszentrum gilt Mediendiskursen und deren Einflüsse auf die öffentliche Meinung. Wie nähern Sie sich denn da wissenschaftlich diesem doch sehr komplexen Themenfeld?
Also ich arbeite jetzt schon seit 10 Jahren eigentlich in dem Bereich, bin eben Kommunikationswissenschaftler und immer so an der Grenze zwischen der Politikwissenschaft und der Kommunikationswissenschaft. Das heißt, ich habe mich sehr viel auch im Kontext von Wahlen damit beschäftigt, welche Rolle Medien da spielen, habe untersucht, inwiefern Medieninhalte eben auch die Wahlentscheidung oder die Wahrnehmung von Kandidatinnen beeinflussen kann, wo es einerseits gezielt darum geht, sich Medieninhalte selbst anzuschauen, aber auch die Einstellungen, Wahrnehmungen, Präferenzen von Wählerinnen. Wenn man sich mit Medien beschäftigt, mit Medieninhalten beschäftigt, ist es immer auch relevant, sich mit Medienwahrnehmungen zu beschäftigen, also mit den Wahrnehmungen der Wählerinnen zu Medien, also Medienvertrauen oder auch Erwartungen an Medien oder Erwartungen an Journalismus. Damit habe ich mich auch in der Vergangenheit beschäftigt und jetzt vor allem in den letzten Jahren speziell auch mit dem Wissenschaftsvertrauen, mit der Rolle, die Medien, sei es traditionelle Medien oder auch alternative Medien und soziale Medien, welche Rolle die auch dabei spielen, dass Wissenschaft misstraut wird oder auch an Falschinformationen oder Verschwörungsmythen geglaubt wird.
Jakob Moritz Eberl, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Wien. Wir sprechen über die Rolle der Medien in Bezug auf Wissenschaftsskepsis, Wissenschaftsfeindlichkeit. Ist da gemeint nicht etwa, dass man wissenschaftliche Ergebnisse kritisch betrachtet? Das ist ja Teil der Wissenschaft. Mechanismen, die diese Wissenschaftsskepsis befördern, wie etwa auch Verschwörungstheorien, Desinformation, werden häufig auch mit den sogenannten sozialen Medien in Verbindung gebracht. Inwieweit ist dieser Verdacht, dass die über die Vermittlung hinaus etwas mit diesen veränderten Einstellungen zu tun haben, berechtigt? Verschwörungstheorien oder Falschinformationen hat es natürlich auch schon früher gegeben, vor den digitalen Medien.
Ja, also das ist gar nicht so eine triviale Frage. Gerade im öffentlichen Diskurs findet man relativ schnell quasi einen Sündenbock, und das sind nun mal die sozialen Medien dann oftmals. Gleichzeitig eben hat es Missinformation und auch Desinformation, früher hat es oftmals auch Propaganda geheißen, immer schon gegeben, und es haben immer auch schon Leute daran geglaubt, auch noch vor sozialen Medien. Was definitiv der Fall ist, aber ist, dass es mittlerweile Evidenz dafür gibt, dass es zum einen gezielte Desinformationskampagnen auch gibt, der sogenannte hybride Kriegsführung, also wo Drittstaaten, insbesondere ist derzeit Russland oder die letzten Jahre Russland unter Verdacht, gezielt Misstrauen zu fördern, eben über Kampagnen, wo unterschiedlichste politische Parteien negativ dargestellt werden, aber vor allem auch sehr emotionalisiert in den politischen Diskurs eingegriffen wird. Hauptziel ist eben das Misstrauen in Institutionen. Und gleichzeitig muss man aber sagen, dass die empirische Evidenz, also zur Stärke von sozialen Medien, von Effekten von sozialen Medien, eigentlich relativ gering ist. Es ist jedenfalls so, dass man einen Zusammenhang sieht, dass Personen, die sich in erster Linie über soziale Medien informieren, dass die auch eher an Verschwörungsmythen glauben, dass die auch eher eben ein großes Misstrauen in traditionelle Medien haben, oder in grundsätzlich auch politische Institutionen. Gleichzeitig ist es relativ schwierig, diesen Kausalzusammenhang wirklich sichtbar zu machen. Was heißt Kausalzusammenhang in dem Fall? Also eben, dass es nicht nur eine Korrelation, also wenn jemand wissenschaftsskeptisch ist oder Institutionen skeptisch ist, nutzt er auch soziale Medien, sondern dass es wirklich die sozialen Medien wären, die ihn dazu führen. Umgekehrt kann man davon auf jeden Fall auch davon ausgehen, dass die Inhalte auf sozialen Medien vor allem schon existierende Einstellungen bei diesen Bevölkerungsgruppen einfach nochmal weiter bestätigen und bestärken. Was auch heißt, dass soziale Medien höchstwahrscheinlich einen Teil dieser gesellschaftlichen Veränderungen mit sich bringt, also dieses Misstrauen in Institutionen, aber gleichzeitig sicher nicht den einzigen. Gerade populistische Parteien, die es eben nicht schon seit immer gibt, sondern die in den letzten 20, 30 Jahren quasi immer präsenter geworden sind, in Österreich vor allem eben auch in der Form der Freiheitlichen Partei, arbeiten gezielt mit diesem Misstrauen in Institutionen und arbeiten gezielt mit den sozialen Medien. Gerade was die Social-Media-Forschung betrifft, sehen wir nämlich, dass so Fake-News-Webseiten, über die oft gesprochen wird, also Webseiten, die so tun, als wären sie Nachrichtenmedien, bekannte Nachrichtenmedien, wie eine Kopie des Guardian zum Beispiel, dass diese Fake-News-Webseiten zwar existieren und verbreitet werden, aber eigentlich recht wenige Personen die wirklich sehen. Dass so sehr stark politisierte Fehlinformation zwar auch existiert auf sozialen Medien, aber oftmals gerade diese Leute erreichen, die sowieso schon extreme Einstellungen haben. Und verstehen Sie mich nicht falsch, also es ist schon so, dass da eine Gefahr drinnen ist, dass dann gerade diese schon extremen Positionen noch weiter verstärkt werden. Und man hat in der Vergangenheit immer wieder auch gesehen, dass Personen mit extremen Einstellungen auch entweder innerhalb oder auch außerhalb der sozialen Medien dann auch psychischer oder physischer Gewalt übergehen können. Aber was wichtig daher ist zu verstehen, ist, es geht dann vor allem um Verstärkungseffekte oder Mobilisierungseffekte. Aber soziale Medien sind jetzt nicht unbedingt, wie es oftmals auch suggeriert wird, eine Art Gehirnwäsche, wo jeder von uns plötzlich anfällig dafür werden könnte, komplett neue Einstellungen zu entwickeln. Aber man muss eben ganz klar sagen, es gibt bestimmte Akteure, die schon früh den möglichen Vorteil der Kommunikation auf sozialen Medien für sich erkannt haben und eben gezielt von Qualitätsmedien, klassischen Medien, dem österreichischen Rundfunk versucht hat, die eigenen Wählerinnen eben wegzulenken, um eben den Informationsgewinn komplett auf soziale Medien zu reduzieren.
Wenn wir über diese sozialen Medien sprechen, dann ist das ja eigentlich ein beschönigender Begriff für kommerzialisierte große Internetplattformen, die auch natürlich Eigeninteressen verfolgen und diese durch Algorithmen zum Beispiel steuern. Dazu kommt, dass sie auch zentralisiert gesteuert werden können und so auch für politische Einflussnahme natürlich sich sehr gut eignen. Gerade jetzt mit der neuen Regierung von Donald Trump hat man ja auch sehr schnell gesehen, wie die Akteure hier reagiert haben. Sollte es von Seiten der Medienpädagogik und der politischen öffentlichen Kommunikation nicht mehr darauf Wert gelegt werden, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, in welchen Sphären sie sich da eigentlich kommunikationstechnisch befinden und sie vielleicht dazu animieren, Alternativen zu suchen.
Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass was gerade auf sozialen Medien oder im Bereich der sozialen Medien allgemein passiert, noch extrem schwierig ist, wissenschaftlich irgendwie gut einzuordnen. Allein auch schon vor Donald Trumps Wiederwahl, was die Effekte von TikTok zum Beispiel auf Jugendliche betrifft, wissen wir eigentlich noch relativ wenig, weil TikTok dafür noch ein relativ junges Medium ist und die Wissenschaft selber ein eher langsamerer Apparat ist. Und wenn wir jetzt quasi daran denken, was es bedeuten könnte, wenn wie soziale Medienplattformen wie Twitter oder mittlerweile X oder Facebook beziehungsweise Meta mit Facebook und Instagram, dass die möglicherweise zu einer Art Propagandaapparat in den USA umgestaltet werden könnten, dann ist es recht schwierig vorherzusagen, welche Effekte das haben kann. Und ich denke, dass das grundsätzlich etwas ist, unter dem Begriff die derzeitigen Entwicklungen viel eher fassbar werden, ist wirklich es als Propaganda-Apparate zu verstehen und weniger als Plattformen, auf denen nun mal auch Missinformation oder Desinformation verbreitet werden könnte. Es geht mich wirklich darum, dass die Inhaber dieser Plattformen ein sehr großes finanzielles und auch politisches Interesse scheinbar daran haben, zum Vorteil von Donald Trump die eigenen Plattformen umzustrukturieren. Wie sich das in den nächsten Monaten entwickeln wird, ist unmöglich derzeit zu sagen. Was man bisher so gesehen hat, gibt es hier durchaus eine sehr große Bereitschaft, die eigenen Inhalte, die eigenen Regeln insofern der neuen politischen Ideologie anzupassen. Was war die eigentliche Frage?
Die eigentliche Frage war, ob die Medienpädagogik, die öffentliche Kommunikation Menschen auch dazu bringen sollte, sich vielleicht auch andere Alternativen der Kommunikation zu suchen.
Also was derzeit relativ überraschend ist, ist, dass zum Beispiel die Plattform X und ebenfalls Twitter immer schon eine Art Elitenmedium war, also wo Journalistinnen, Politikerinnen und auch WissenschaftlerInnen miteinander in Austausch gekommen sind. Wenn man sich die Präsenz der Gesamtbevölkerung auf Twitter angeschaut hat, damals war die immer relativ gering. Aber es war eine Möglichkeit eben für Journalistinnen und PolitikerInnen und politisch Interessierte im Austausch zu bleiben. Viele der WissenschaftlerInnen und JournalistInnen sind mittlerweile auf Blue Sky oder auf andere Plattformen gewechselt. Die Politik allerdings ist derzeit noch immer auf Twitter recht aktiv, beziehungsweise eben X, was doch relativ überraschend ist. Also dass da quasi der Wechsel noch nicht stattgefunden hat oder noch nicht überall stattgefunden hat, ist zumindest aus meiner Perspektive nicht ganz nachvollziehbar, da doch moralisch eine ziemlich klare Antwort diesbezüglich da sein sollte. Gerade in der Forschung zu Desinformation, Missinformation oder eben auch der Wirkung von Faktenchecks und Medienkompetenz gibt es sehr viele Hinweise darauf, dass so etwas wie Medienpädagogik oder Medienkompetenz an Schulen durchaus sinnvoll wäre, das zu verstärken, auf jeden Fall in dem derzeitigen Klima auch definitiv nachvollziehbar ist. Allerdings sollte sich das eben nicht nur auf Jugendliche begrenzen. Es gibt durchaus einige Studien, die zeigen, dass auch jene Bevölkerungsgruppen, die einfach nicht Teil der sogenannten Digital Natives waren, dass die durchaus auch große Herausforderungen haben, eben die den Wahrheitsgehalt oder die Seriosität von Webseiten gut einschätzen zu können. Also zahlreiche Studien, die das gut zeigen, und gleichzeitig zeigen Studien nun mal auch, dass ob ich jetzt auf eine falsche Information hereinfalle oder nicht, nicht nur mit Bildung oder Medienkompetenz und so weiter erklärbar ist, sondern vor allem auch damit erklärbar ist, wie stark meine eigenen politischen Präferenzen sind, wie stark meine eigenen politischen Einstellungen zu bestimmten Themen sind. Das sind psychologische Effekte, die durchaus dazu führen, dass wir gerade jene falsche Informationen eher glauben wollen, die ins eigene Weltbild passen, die dann auch wieder die eigenen Einstellungen wieder verstärken können. Das heißt aber nicht, dass Medienkompetenz und Pädagogik in der Hinsicht gar nichts machen können. Aber was daher wichtig ist zu verstehen, ist, dass man auch diese Mechanismen explizit machen muss. Und da geht es nicht nur darum, dass man Leuten beibringen muss, dass sie verstehen müssen, was ist ein Impressum, wo finde ich ein Impressum, wie achte ich in einem Beitrag darauf, welche Quellen zitiert werden, wie schätze ich ein Medium grundsätzlich vielleicht einmal ein, sondern dass ich auch verstehe, wie psychologische Prozesse funktionieren. Und da geht es mehr dann nicht nur um Medienkompetenz, sondern auch um sogenannte Informationskompetenz. Also wo es darum geht, wie verarbeiten Menschen eigentlich Informationen. Geht es darum, dass ich sogenannte Clickbait-Headlines, also die sehr verkürzt, sehr emotionalisierend bestimmte Themen aufgreifen, dass ich die gut identifizieren kann vorab, um dann selber einfach mir dessen bewusst zu werden, dass ich möglicherweise auf eine bestimmte Art auf diesen Beitrag reagieren werde. Also es geht sehr viel um Bewusstseinsbildung, die gerade durch einen Nachrichtenkonsum, der bei vielen Bürgerinnen fast nur noch über Social Media passiert, wo alles sehr verkürzt ist, wo man relativ wenig Kontextinformationen dazu bekommt, einfach extrem zentral wird, weil es einfach nicht mehr so ist wie früher, dass ich, meine ein oder zwei Nachrichtenmedien hatte, die ich kannte, die ich gut einschätzen konnte und bei denen ich dann geblieben bin, sondern man wird auf sozialen Medien regelmäßig mit unterschiedlichsten Nachrichtenquellen konfrontiert, was auch was Positives sein kann, möchte ich an dieser Stelle kurz anmerken, weil man viel eher auch zufällig mit Inhalten vielleicht auch konfrontiert werden kann, die dem eigenen Weltbild nicht entsprechen, aber gleichzeitig fehlt die gesamte Kontextinformation zu dem, wer diese Autorinnen eigentlich sind, was dieses Medium eigentlich ist. Und das in einer Zeit, in der es halt doch immer mehr alternative Nachrichtenseiten gibt, auch in Österreich, vor allem auch die Parteimedien oder parteinahe Medien zunehmen und da schon klar unterschieden werden muss zwischen was Journalismus ist und was Parteienkommunikation ist. Das eine sollte möglichst unabhängig und transparent zu Sachverhalten kommunizieren und das andere, also Parteikommunikation, hat natürlich eine ganz klare ideologische Schlagseite.
Jakob Moritz Eberl, wir haben es vorausgeschickt, wir werden auch über die aktuelle innenpolitische Situation ein bisschen reden, beziehungsweise was die für die Medienlandschaft bedeuten könnte. Es ist jetzt noch nicht absehbar, wie sich das in Zukunft ergeben wird. Wir haben heute den 7. Februar, also es sind gerade die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP wieder in Gang gesetzt worden. Es geht also weiter. Die Ankündigungen von der FPÖ nach einer Umgestaltung der österreichischen Medienlandschaft haben schon ein bisschen einen Einblick gegeben, welche Zielsetzungen da vorhanden sind, vor allem etwa in Richtung der Veränderung von Medienförderungen, auch zugunsten FPÖ-naher Medien, die sich halt in diesem Umfeld befinden. Welchen Impact könnte denn eine FPÖ-geführte Regierung und ihre Medienpolitik auf die österreichische Medienlandschaft haben?
Ja, also das ist wieder recht schwierig natürlich zu beantworten, weil man nicht genau weiß, was jetzt tatsächlich kommen wird oder was jetzt wirklich, also wir haben Informationen darüber, was geplant ist oder was möglicherweise besprochen wurde, aber ganz genau kann man es natürlich nicht sagen. Aber es wird gesprochen unter anderem von 15% Einsparungen beim ORF, was de facto heißen würde, dass man entweder Personal kündigen müsste oder eben weiter die Inhalte einschränken müsste. Es wird aber auch darüber gesprochen, dass möglicherweise die Haushaltsabgabe, die gerade erst eingeführt wurde, wieder abgeschafft werden soll, was den ORF komplett abhängig machen würde von der Politik und von der jeweiligen Regierung. insbesondere die mögliche Aufwertung von rechtsalternativen Medien würde ich als äußerst problematisch sehen. Das ist auch das, was wir in den USA derzeit sehen, wo sogenannte Podcaster oder Blogger der neuen Rechten plötzlich auch im Weißen Haus bei den Pressekonferenzen eingeladen werden. Das ist das, was man jetzt in der Vergangenheit auch schon mit Auf 1 im Parlament gesehen hat. Da muss ganz klar gesagt werden, das sind Plattformen, die Verschwörungsmythen verbreiten, die ganz klar auch Desinformation verbreiten, also mit der Systematik, wie Missinformation, die zu dem Zeitpunkt dann schon aufgeklärt war, verbreitet wird, muss man quasi von Desinformation ausgehen. Was bedeutet das? Dass quasi bewusst die Unwahrheit verbreitet wird, also quasi die Lüge bewusst verbreitet wird. Und das ist gerade in einem demokratischen Kontext oder in dem, was wir von einer Demokratie erwarten würden, damit sie gut funktionieren kann, also die Aushandlung politischer Ziele, die muss bis zu einem gewissen Grad eben auf einem Konsens passieren, dass man sich auf bestimmte Fakten einigen kann. Wenn wir uns eben komplett den postfaktischen Zeitalter, wie es so schön heißt, auf das einlassen, dann wird auch die politische Entscheidungsfindung immer unmöglicher, weil wir uns quasi auf ein paar grundsätzliche Dinge nicht mehr einigen können. Wir können uns, wie sollen wir quasi als Gesellschaft uns auf die Klimakrise vorbereiten, wenn wir uns vielleicht gar nicht darauf einigen können, dass es eine Klimakrise gibt, obwohl die Faktenlage dazu relativ eindeutig ist. Und das könnte man sich jetzt quasi bei jedem Gedanken durchspielen. Wie soll sich die USA gerade auf eine mögliche Pandemie der Vogelgrippe vorbereiten, wenn quasi gezielt die derzeitige Verbreitung quasi geleugnet wird, eben gerade auch von diesen rechtsalternativen Nachrichten. Medien. Ich betone, dass das rechtsalternative Nachrichtenmedien sind, sowohl dort als auch hier, weil das etwas ist, was international sehr auffällig ist, wo eben im Bereich dieser alternativen Nachrichtenmedien eben gerade rechte und rechtsextreme Medien eine starke Präsenz haben. Und das ist auf jeden Fall bedenklich. Das ist bedenklich insofern, weil dadurch bestimmten Medien eben eine stärkere Legitimität bekommen. Sie sind plötzlich auf einer selben Bühne wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wie andere klassische journalistische Medien. Aber in Wirklichkeit geht es da teilweise um Propagandamedien, es geht um verschwörungsideologische Medien und es geht um Parteimedien. Das macht es dann natürlich immer schwieriger, auch für den einzelnen Bürger und die Bürgerin da noch quasi Journalismus von eben Stimmungsmache und Lüge zu unterscheiden.
Die Schwächung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch der privaten, bis hin auch zu den nicht kommerziellen Community-Medien, sprich freie Radios, welche Auswirkungen sehen Sie da konkret auf die demokratischen Strukturen in Österreich?
Es gibt ganz viele unterschiedliche Fördermechanismen in Österreich, wenn es um Medien geht. Es gibt die klassische Presseförderung, es gibt die Digitalförderung, es gibt die Qualitätsförderung und dann gibt es noch etwas, was nicht offiziell unter Förderung läuft, aber es gibt natürlich die Inserate und eben beim ORF, wo es eher um ein Entgelt gegenüber der Leistung des ORFs für den Gesetzgeber geht, gibt es die Haushaltsabgabe. Das Problem ist, wenn all diese Förderungen oder eben diese Abgabe gestrichen wird, wird es immer schwieriger für jegliche Medien, die nicht alleine auf ein kommerzielles Ziel aus sind, also zu überleben. Was bedeutet das? Das bedeutet einerseits, dass man von einer Qualitätsreduktion ausgehen muss, also dass eben tiefergründiger Journalismus einfach nicht mehr möglich sein wird und dass vor allem bestimmte Techniken überhand gewinnen werden. Da geht es um sensationalistische Nachrichten, da geht es um Nachrichten, die möglichst dramatisierend sind, die möglichst eben überraschend und damit möglicherweise auch Falschinformationen verbreiten, weil die einfach sich leichter verkaufen lassen, wenn sie möglichst überraschend sind. Warum? Weil es dann darum geht, dass man entweder auf sozialen Medien oder im Internet eher draufklickt, durch die Klicks entstehen Werbegelder oder eben weil man dann quasi möglichst unterschiedlich, also möglichst breit quasi die Bevölkerung ansprechen muss und sich nicht mehr gezielt in manchen Themen quasi vertiefen kann. Die Konsequenz wäre daher, obwohl es unter einer Art von Pluralismus geframed wird, also dass das Ziel wäre, den Pluralismus zu erhöhen, muss man eigentlich davon ausgehen, dass der Pluralismus gesenkt wird, weil die Ressourcen einfach fehlen würde, um bestimmte Bereiche, auch Bereiche, für die Vielfalt, die gesellschaftliche Vielfalt betreffen, also wo es um einzelne, vielleicht auch Minderheiten geht und für diese eben Inhalte zu erstellen, das wegfallen würde, weil sich das kommerziell nicht mehr rentieren würde. Weil gerade die freien Medien sind auch abhängig von öffentlichen Geldern, von öffentlichen Förderungen. Gerade da muss man sagen, dass die etwaige Einschränkungen eben der Fördergelder da extrem problematisch wären, weil sie dadurch einfach inexistent wären. Wir wissen aus anderen Bereichen, aus anderen Ländern, dass gerade Regionalmedien, zu denen teilweise die freien Medien eben auch gehören, wichtige Basisfunktionen in den Regionen abdecken, wenn es darum geht, politische, auch lokalpolitische Dynamiken und Veränderungen zu dokumentieren, für die dann Medien auf nationaler Ebene gar nicht den Platz haben. Bedenkt man das also alles mit, dürften diese möglicherweise geplanten Einschnitte in der Medienpolitik und in den Medienförderungen eher zu einer Reduktion der Medienvielfalt, der Meinungsvielfalt und der Pressefreiheit in Österreich führen, weil diese Steuerungen dann wahrscheinlich gezielt ganz bestimmten Medien einen Vorteil verschaffen würden, eben durch den Wegfall der Presseförderung, aber möglicherweise eine Intensivierung der Inseratenschaltung, die ganz gezielt von den regierenden Parteien oder den stimmstärksten Parteien dann selbst auf guten Willen gezielt gemacht werden könnte.
Das Beispiel aus unseren Nachbarländern, etwa in der Slowakei, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk zerschlagen wurde, oder auch Ungarn, wo es definitiv auch keine freie Medien, freie Presse mehr gibt und dort auch natürlich eine sehr lebendige Szene der freien Radios völlig zerschlagen wurde durch verschiedenste Regelungen, ohne dass man sie grundsätzlich verbieten musste, hat doch gezeigt, oder zeigen diese Beispiele doch, dass es sehr schnell auch gehen kann bei politischen Veränderungen. Wie hoch schätzen Sie da die Gefahr ein, dass wir uns in Kürze in Österreich in einem derartig medienunfreien Niveau wiederfinden?
Ja, ich habe selber auch unter anderem zur Inseraten-Affäre zum Beispiel unter Sebastian Kurz vor kurzem geforscht und publiziert. Und wenn man sich diesen Fall irgendwie genauer anschaut, sieht man schon auch, an welchen Systemen man sich da teilweise orientiert hat. Die sogenannte Medienkontrolle, also ein Mechanismus, den Regierende ausüben können, über Medien, damit sie zu ihrem Vorteil quasi arbeiten, kann auf unterschiedlichsten Ebenen durchgeführt werden. Das können gezielte Hintergrundgespräche für manche Medien sein und für andere nicht, was wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben. Der Ausschluss mancher Medien aus Pressekonferenzen oder aus politischen Veranstaltungen, was wir derzeit auf jeden Fall relativ stark sehen. Das können eben die gezielte Steuerung von Inseratengeldern eben sein oder eben die Abschaffung von Presseförderungen an klaren Kriterien. Warum ist der letzte Punkt so wichtig? Klare Kriterien heißen auch, dass es Planbarkeit gibt, dass es Sicherheit gibt und das brauchen quasi Medien natürlich, um zu planen und um sich auf etwaige Veränderungen vorzubereiten. Derzeit gibt es eine große Unsicherheit und man weiß nicht, wohin die Reise geht. Wenn man nun in die USA zum Beispiel auch wieder schaut, sieht man auch, dass der Druck auf unabhängige Medien, für die es da in dem Bereich noch gibt, seitens von Trump erhöht wurde und gleichzeitig ist dokumentiert, direkte Eingriffe, zum Beispiel in der Washington Post, durch den Inhaber Jeff Bezos, auch ein Unterstützer von Trump, im letzten Wahlkampf gegeben hat. Ist die Frage, wie schnell kann sowas gehen? Ich bin derzeit als eben auch Wahlforscher sehr überrascht über das, was in den USA passiert. Und da kann man sehen, wie schnell sowas passieren kann. Es ist auch damals in Ungarn relativ schnell gegangen. Und die große Herausforderung ist eben nicht nur, wie schnell sich solche Veränderungen durchsetzen können. Es ist auch, wie schwer es sein kann, diese Veränderungen wieder rückgängig zu machen. Vor allem, wenn man eben im demokratischen Rahmen bleiben will. Das ist etwas, was in Polen gerade recht sichtbar wird, wie schwierig es ist, quasi ein Mediensystem und einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ein Mediensystem insgesamt und die demokratischen Institutionen drumherum aus dieser politischen Kontrolle wieder rauszuholen. Weil was nun mal autoritäre oder illiberale Regimes machen können, ist, dass sie einen akuten Eingriff machen, diesen relativ schnell durchführen und relativ schnell so fast Tabula Rasa betreiben. Das ist das, was jetzt in öffentlichen Einrichtungen und regierungsnahen Institutionen in den USA passiert. Und das ist etwas, woran jene, die sich quasi an die demokratischen Spielregeln halten wollen, diesen Schritt im Regelfall nicht machen wollen. Und daher, also mein Punkt ist, einerseits, ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wie schnell sowas passieren kann. Also die Warnungen, die wir derzeit sowohl aus den Medien als auch aus der Wissenschaft hören, sind durchaus berechtigt, wo es darum geht, einfach die Warnungen auszusprechen, damit zumindest ein Bewusstsein dafür da ist. Und gleichzeitig wird es umso schwieriger, auch wenn so Strukturen einmal umgestaltet sind, aus diesen umgestalteten Strukturen wieder den Weg zurückzufinden.
Der European Media Freedom Act soll freie Medien, Pressefreiheit in der Europäischen Union schützen, sichern, fördern. Auch die Arbeit unabhängiger Journalistinnen und Journalisten. Wenn man sich die Beispiele eben, wie gesagt, etwa Slowakei oder Ungarn ansieht und auch was Österreich möglicherweise bevorstehen könnte, hat man den Eindruck, dass dieser Media Freedom Act nicht wirklich greift. Ist das nur ein Eindruck oder wie sehen Sie das?
Das ist leider grundsätzlich wie bei vielen Vorgaben der Europäischen Union, die durchaus wichtige Punkte betreffen und zentrale Herausforderungen der Gegenwart aufgreifen, darüber deliberieren und auch ein relativ klares Regelwerk schaffen können, dass die Umsetzung teilweise eben natürlich bei den Nationalstaaten liegt. Also ist dann immer die Frage, welche Form wird man dann in der Umsetzung sehen, aber andererseits auch die Sicherstellung, dass man sich an diese Rahmenbedingungen hält, einfach relativ unklar ist. Das ist gerade das, was wir auch in Ungarn in den letzten Jahren immer gesehen haben, dass die Frage immer ist, was sind die Hebel, die wirklich eingesetzt werden könnten, um eben sicherzustellen, dass da nicht gegen die Vorgaben der Europäischen Kommission gehandelt wird. Dasselbe trifft natürlich auch den Digital Services Act, wo es eigentlich relativ klare Regeln dazu gibt, wie so Social-Media-Plattformen sich zu verhalten haben, welches Regelwerk sie zu schaffen haben, wenn es um Schutz von Minderheiten geht oder auch um die Verbreitung von Falschnachrichten oder in meinem Interesse insbesondere die Freigabe von Daten für wissenschaftliche Forschung. Und auch da sehen wir bisher noch relativ wenige Konsequenzen. Die Trends zeigen derzeit möglicherweise eher in eine andere Richtung, wenn wir davon ausgehen, dass das, was in den USA passiert, auch auf europäischem Raum passieren könnte. In der Hinsicht, so ein Regelwerk ist wichtig. Es schafft vor allem auch Platz für einen Diskurs zu diesen zentralen Themen. Nur die Frage ist immer, wie wird es durchgesetzt? Und da würde ich mich nicht vollkommen darauf verlassen, dass nur weil es diesen neuen regulatorischen Rahmen gibt, dass dann eine FPÖ-ÖVP-Regierung dann auch klar sagen würde, naja, wenn es diesen Rahmen gibt, dann halten wir uns auch an diesen Rahmen. Die Tücken stecken oft im Detail oder der Teufel steckt im Detail. wie vorher schon am Beispiel von Ungarn genannt wurde, manchmal braucht es gar keine direkte Einwirkung, manchmal braucht es keine direkte Einflussnahme. Man muss nur Rahmenbedingungen so schaffen, dass sie möglichst unglücklich fallen eben und dann nicht unbedingt direkt die Freiheit der Medien beeinflusst, aber bestimmte Medienkonzepte und medienjournalistische Formate quasi unmöglich machen. Und damit sich das Problem bis zu einem gewissen Grad selbst löst, was im Endeffekt auch wahrscheinlich nicht gegen die europäische Verordnung diese nicht verletzen würde.
Der Kommunikationswissenschaftler Jakob Moritz Eberl von der Universität Wien über mögliche Auswirkungen einer FPÖ-geführten Medienpolitik und über generelle Veränderungen in der Medienlandschaft und ihre Auswirkungen auf den öffentlichen Diskurs und ihre Rolle in Bezug auf Wissenschaftsskepsis und Demokratieverlust. Ein Gespräch im Rahmen unserer Reihe Schauraum Deutungshoheit mit Unterstützung der Gesellschaft für politische Bildung. Ja, die Gefahrenlage für Presse- und Medienfreiheit war ebenfalls Thema. Die Gefahrenlage im Speziellen auch für Community-Medien wie die freien Radios, wie das Freie Radio Salzkammergut. Wir werden diese Gefahrenlage bezugnehmend auf die innenpolitischen Umstände selbstverständlich weiter thematisieren. Zur Bedeutung des nicht kommerziellen Rundfunks gibt es auch einen Kommentar zum Nachhören in der Widerhall-Ausgabe von vergangener Woche. Das war die dieswöchige Widerhall-Ausgabe Erstausstrahlung am Dienstag. Wie immer zum Nachhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Zuhören bedankt sich Jörg Stöger. Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.